Heute bei Volta Talks ein ganz besonderer Gast. Wir sind beide ungefähr zur selben Zeit angetreten, um unabhängige, nochmal neue Entertainment-Häuser aufzubauen. Du Leonine, ich Banijay. In beiden Fällen ist es ganz gut gelungen. Du bist Vordenker, du bist Medienpersönlichkeit und ein, das darf ich sagen, von mir sehr, sehr geschätzter Mitbewerber. Heute bei mir zu Gast, Fred Kogel.
Ja, Markus, tausend Dank. Freue mich sehr, hier zu sein. Und was für ein Intro, ja. Ich kann es nur zurückgeben. Also insofern auch gratuliere dir. Das waren interessante 6 Jahre und wie du sagst, praktisch parallel begonnen, ja.
Das stimmt. Also wir werden heute bestimmt sprechen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede sicherlich auch unserer Firmen in der Positionierung. Wir werden ein bisschen über die Branche sprechen, weil ich weiß, dass natürlich die Menschen, die den Podcast hören, insbesondere aus unserer Branche kommen. Wir werden sicherlich auch über persönliche Dinge sprechen, aber natürlich auch über unsere Karrierewege, weil du hast, das kann man gar nicht alles aufzählen, ja, du hast, um dein Studium zu finanzieren, beim Radio gearbeitet, du hast mal irgendwann den Eurovision Song Contest einmal für die ARD produziert, du warst mal Produzent von Deutschlands Nummer 1 Unterhaltungsshow, Wetten, das, ja, du warst mal ZDF Unterhaltungschef, du hast mal Sat.1 gemanagt, ja, 20 Uhr, volles Programm. Du warst CEO der Konstantin Film. Du warst Mitglied der Geschäftsführung bei Kirch Media. Das sind ja unglaublich viele Dinge, aber alles angefangen hat mit einer gemeinsamen Leidenschaft, nämlich du wolltest mal Rockstar werden.
Ja, absolut. Du triffst es auf den Punkt. Ich meine, ich bin ja 1960 geboren, ja, und da, wenn du in den 70ern, Anfang der 70er, 11, 12 Jahre alt warst, was bei mir der Fall war, und im Radio du die Wahl hattest oder täglich im Plattengeschäft, kaufst du die neue Queen, die neue Led Zeppelin, die neue T-Rex oder die neue Deep Purple oder die neue Stevie Wonder LP, dann kamst du diesem Thema damals, und das war täglich, ja, so war die Musikszene damals, kamst du ja gar nicht aus. Und natürlich war ich 11, 12, und nach dem deutschen Schlager Rex Gildo mit Mendocino und Barfuß im Regen, Michael Holm, war natürlich mein erstes richtiges Ding, war Rockmusik und war der Glamrock und Sweet, Slade und Led Zeppelin natürlich, Queen. Und da war ich Musikfanatiker und bin es bis heute geblieben.
Und stimmt das, dass du wirklich 50 bis 60 Opernpartien auswendig singen kannst? Ich habe ganz bescheiden Rockmusik gemacht und da habe ich gedacht, das kann nicht stimmen.
Na, also singen ist gefährlich, ja. Das würde ich nicht im Mund nehmen. Nein, ich kann sie auswendig mitsprechen.
Okay,
ja.
Okay.
Weil mein Vater war Opernsänger, also bayerischer Kammernsänger. Meine Mutter war Solotänzerin und Ballettmeisterin und wir sind in Wiesbaden, also bin ich geboren. Meine Eltern waren damals am Staatstheater und in Frankfurt, und dann sind wir nach München sehr schnell gekommen, als ich 6 Jahre alt war, da mein Vater nach München an die Staatsoper und ans Gärtnerplatztheater kam. Und insofern, wenn du als Kind bist und dein Vater singt die ganze Zeit zu Hause und bereitet sich, und mein Vater hatte große Partien, war Bass-Bariton und bereitet sich den ganzen Tag mit Tapes, damals noch Tonbandgeräten, auf seine Abendpartien vor und hört sich die ganze Oper durch in richtiger Lautstärke, da bleibt's nicht aus, wenn du 50 Mal den Barbier von Sevilla gehört hast oder das Rheingold, dass du einfach mitsingen kannst.
Ja. Ach schön. Ja, zum Glück, also meine Kinder können auch die wenigen Songs, die ich geschrieben habe, singen, aber die waren nicht so kompliziert. Aber kommen wir mal zu unseren Jobs. Da sind ja einige Überschneidungen. Was glaubst du, sind die wichtigsten Eigenschaften, deine wichtigsten Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass du diese Karriere gemacht hast?
Ist natürlich rückblickend extrem schwer zu sagen und mit der Gegenwart verprobt, würde ich heute vielleicht sagen, das, was mir meine Eltern wirklich beide mitgegeben haben, und das ist sicherlich ein wegbestimmendes Merkmal, ist die Disziplin. Ja. Mein Vater war sehr diszipliniert, was sein Job, sein Theater betrifft. Meine Mutter als Ballettmeisterin, Solotänzerin eh. Da ist die Disziplin, musst du buchstabieren können, sonst kannst du kein Ballett machen. Ja. Und sagen wir mal so, dieses Fokussierte, diese Motivation, was zu werden, die du vielleicht auch leichter hast, wenn schon mal grundsätzlich nicht viel von zu Hause da ist, auch finanziell, ja, und das dann mit Disziplin umzusetzen, das ist so ein Leitfaden, der sich bei mir durchzieht. Disziplin und Motivation und ich würde sagen, was bei mir ganz entscheidend ist, was ich auch feststelle heute bei Mitarbeitern, und das war bei mir immer, ist diese Begeisterungsfähigkeit für Inhalte. Ja. Mhm. Egal, ob es Musik ist, ich habe mit Musik ja beruflich nie was zu tun gehabt. Ich würde mal sagen, da kenne ich mich am allerbesten aus. Mhm. Aber die Begeisterung wirklich für Shows, für Bewegtbild, für Filme, für Serien, wirklich ein Fan dann zu werden in diesem Prozess oder zu sein, das würde ich so mal als die Ankerpunkte der vielleicht, wenn man sagen kann, Erfolgswege darstellen. Ja.
Das interessanterweise, das kann ich für mich selber auch bestätigen. Ich glaube, Disziplin, ich komme auch aus wirklich einfachen Verhältnissen und weiß halt, dass ich, was du eben sagtest, dass dieses etwas zu werden, etwas zu machen, etwas hinzubekommen, wenn man mir damals einen Briefumschlag gegeben hätte, als ich, keine Ahnung, 16 war, dass ich das, was ich heute machen darf, so in der Form machen darf, hätte ich erst gedacht, irgendwie falscher Empfänger, falsche Adresse drauf, das kann gar nicht ich sein, ja, und entsprechend diese Disziplin, die kann ich auch, das kann ich genauso von mir sagen, und natürlich auch diese Liebe zum Bewegtbild, aber interessanterweise ist es ja so, dass die dich offensichtlich, weder die Liebe zum Bewegtbild noch die Disziplin, obwohl man es ja, also die hat dich ja nie verlassen, und das ist ja das Spannende. Wie ist das heute? Hast du noch dieselbe Disziplin und dieselbe Power und dieselbe, sag ich mal, auch von der modernes Wort Work-Life-Balance, aber wie getrieben bist du heute noch?
Also bei mir gab's dieses Wort Work-Life-Balance, das gab's bei mir ehrlich gesagt nie, weil für mich hat sich Work und Life nie unterschieden, ja, und ich habe bei allem, ich sag mal so, ich habe mein ganzes Leben viel Freude, sage ich mal so, Spaß auch gehabt bei dem, was ich getan habe. Ob das jetzt Work war oder Life war, aber bei mir gab es nicht eine Unterscheidung in die beiden Pole. Ja? Mhm. Dass ich es als was Unterschiedliches wahrgenommen hätte. Mhm. Ja? Und das hat sich bis heute erhalten. Also ich habe mich, muss ich wirklich sagen, gut gehalten. Also vom Fitnessfaktor her, von der Kraft her, mag viele, viele Punkte haben, warum, aber da schätze ich mich glücklich, ja, dass ich auch keine Wehwehchen und Sonstiges habe, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht im Leben. Und die Energie, die scheint mir irgendwie in die Wiege gelegt zu sein. Meine Frau wundert sich auch drüber. Meine beiden Jungs zu Hause haben sie abgekriegt, ja, was für meine Frau doppelt anstrengend ist. Ja, meine Jungs sind 10 und 13 jetzt und sind auch zwei richtige Brecher, haben auch jede Menge Energie. Ja. Und das hat man, oder man hat es wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist
noch eine Parallele übrigens, Fred. Ja. Also ich habe auch zwei Söhne, auch wenn noch älter, aber Altersunterschied genauso, auch bei mir 2,5 Jahre. Das ist schön. Das ist und auch echte Brecher von Anfang an irgendwie gewesen. Nochmal zu dem, was du eben zum Sport und Fitness. Ich habe eine kleine Anekdote. Ich lief irgendwann in Köln durch einen Supermarkt, ja, abends spät, und wollte noch etwas zu essen organisieren. Und dann bin ich an der Kasse, lag ein Heft, ja, Monsieur heißt es, glaube ich. Monsieur. Und auf dem Titelblatt mein geschätzter Wettbewerber Fred Kogel, ja, und zwar wirklich auch tolle Fotos, muss ich sagen, und ich habe mir das natürlich dann auch gekauft, ja, weil es mich wirklich interessiert hat, ne, und ich habe da ein paar Sachen gelesen, die mich wirklich neidisch gemacht haben, und zwar insbesondere, da stand unter anderem drin, dass du 40 Kilometer teilweise im Monat läufst, einen schwarzen, nee, einen roten, aber whatever, aber jedenfalls einen Gurt im Karate hast, und da habe ich noch gedacht, ich habe mich immer für so asketisch gehalten, habe gedacht, Markus, da bist bist du aber eine ganze Ecke voll entfernt. Da habe ich ein paar Blaubeeren gegessen, weil ich dachte, das hilft vielleicht, weil gesund. Aber du bist da wirklich extrem asketisch, glaube ich, immer gewesen, oder?
Ja, war ich wirklich immer. Also ich war ein dickes Kind. Ja. Also vielleicht hat das auch was bewirkt. Mhm. Also in der Klasse, ich meine, Kinder sind ja ehrlich zueinander, hieß ich der Vettel. Ja. Und was jetzt bei mir keinen Schaden hinterlassen hat, außerdem, dass ich vielleicht irgendwann angefangen habe, besonders viel Sport zu machen. Mhm. Ja. Als ich in die Pubertät kam und den Mädels gefallen wurde und dann Rockstar werden wollte. Ja. aber ich habe in meinem Leben, im Endeffekt habe ich 4 Sportarten, glaube ich, versucht immer relativ gut zu machen. Die ersten Jahre in der Schule war ich Leistungsschwimmer, also bin ich extrem viel geschwommen. Dann bin ich auf die Leichtathletik umgestiegen und bin wirklich eigentlich die letzten 30 Jahre jede Woche einen Marathon gelaufen, also immer portioniert.
Moment
auf
mal,
dreimal 13. Ja, okay. Jede Woche, immer 40 Kilometer pro Woche. Und die
40
aufgeteilt,
die Woche? Ja, die Woche. Ich habe gedacht, im Monat, das ist weniger,
noch schlimmer. Die Woche. Und das auf 3 Läufe, 13. Und dann hatte ich eine Zeit lang, also vor vielen, vielen Jahren, genau 30 Jahre zurück, habe ich sehr intensiv Kampfsport gemacht, Taekwondo. Und ich habe gemerkt, dass mir diese reine Lauferei nicht gut tut. Also einfach mental, es war für mich ausgereizt. Ja. Ich laufe noch wahnsinnig gern. Ich laufe jetzt 2-mal pro Woche 13, habe einmal weg und mache dafür wieder, bin wieder eingestiegen vor 2 Jahren sehr intensiv ins Taekwondo-Training, was mir extrem gut tut, bereite mich jetzt auf meinen zweiten Dan vor, also auf den zweiten schwarzen Gürtel. Das macht mir eine enorme Freude. Trainiere mit einem koreanischen Großmeister. Und das baut mich total auf. Also und ob asketisch oder nicht, aber das hält mich fit und versuche das zu kombinieren mit einer sinnvollen Ernährung. Ja. Mhm. Und dann geht's eigentlich, weil sonst glaube ich auch, wäre bei mir die Fitness und sagen wir mal die Kraft vielleicht doch auch mehr geschwunden über die Jahre hinweg. Also der Sport, die Musik, das trägt viel zu der Power, die man so hat bei.
Die man aber auch braucht für diesen Job. Ja, ich glaube, man kann, ich habe ein Kollege hat mal gesagt, dass das irgendwie, was wir machen, Leistungssport ist und eigentlich eben jeden Tag. Ja, es ist schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, diesen Job mit halber Kraft oder mit irgendwie mit angezogener Handbremse. Ich glaube, das geht nicht lange gut. Oder nee, also es geht auf dem Level geht es einfach nicht. Dann ist einfach irgendwann muss man das geht's dann halt nicht.
Ja? Nee, absolut. Nee, da bin ich fester Überzeugung. Das ist ein echt anstrengender, richtig anstrengender Job, so wie die meisten Jobs richtig anstrengend sind. Und am Ende machst du es halt. Auch bei mir kommt es dann wieder auf die Disziplin, weil ich mache 4 Tage pro Woche Sport und du musst ja die Zeit irgendwo dir rausschneiden. Ja? Also ich mache Montagabend oder Dienstagabend, mache ich später am Abend mein Schwarzgurttraining und am Freitagmorgen, frühmorgens vorm Büro dann die zweite Stunde und dann Samstag, Sonntag laufe ich jeweils. Ja? Und das muss ja mit der Familie einhergehen, das muss mit dem Job einhergehen, mit dem Reisen einhergehen, mit das bringt uns dann wieder zur Disziplin, weil es gibt so viele Gründe, sich montags abends nicht mehr verhauen zu lassen, nach einem 12-13 Stunden Bürotag, so dass ich sage, da gehört dann wieder die Disziplin dazu.
Bist du denn eigentlich, andersrum, ich beobachte, weil ich gehe auch auf sehr, sehr wenig Abendveranstaltungen, muss ich sagen, also auch ganz, ganz wenig. Du gehst, glaube ich, ganz wenig abends auf Abendveranstaltungen, oder? Du hast das mal der Sache abgeschworen.
Ja, ich habe in meinem Leben so viele Partys und Abendveranstaltungen hinter mir, dass ich für mich irgendwann entschieden habe, dass ich das nicht mehr mache. Wie gesagt, ich gehe praktisch auf keine Abendveranstaltung mehr. Also ich mache 1-2 Geschäftsessen, 3 Geschäftsessen abends im Monat. Aber das ist auch das Maximum, weil ansonsten habe ich einen sehr disziplinierten Tagesablauf. Der beginnt sehr früh. Weil ich stehe jeden Morgen eigentlich um 6 Uhr auf, weil um 7 meine Jungs zum Schulbus gehen und da ist vorher mir die Stunde heilig und dann gehe ich praktisch direkt ins Büro. Also ich bin da dann relativ früher Bürobesucher um 7:30 und gehe dann eigentlich immer um 7 oder 7:30. Also ich ziehe dann 12 Stunden durch, ohne Pause, ohne alles. Und dann bin ich immer zum Abendessen da, bringe immer einen ins Bett, abwechselnd. Und dann setze ich mich halt um 21, 22 Uhr wieder an die Mails, weil Amerika schläft nicht, ja, und dann geht's wieder von vorne los und dann schlafe ich irgendwann.
Aber das ist spannend, weil ja manche Kolleginnen und Kollegen ja glauben, dass das halbe Medienleben irgendwie sich auf Partys, an Bars oder bei ausschweifenden Geschäftsessen irgendwie abspielt. Meine Erfahrung ist das auch nicht. Ich habe noch nie auch Leute erzählen, ja, Deals auf dem Golfplatz, und mich davon, dass ich gar nicht Golf spiele oder im Fußballstadion oder so. Ich habe noch nie in meinem Leben auf dem Golfplatz, okay, war ich noch nie oder erst einmal beim Fußballplatz oder auf Partys Deals gemacht. Ich glaube auch dieses gesehen werden wird komplett überbewertet, weil es hat so eine, das ist, glaube ich, ich glaube auch, dass am Ende des Tages immer irgendwie zählt, was man am Ende wirklich macht. Auch dieses ganze Gerede, was man alles machen würde, was man alles machen könnte, auch so Firmen. Ich finde, am Ende des Tages zählt doch das, im Fußball sagt man, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ja? Und nicht die Interviews vorher oder nachher. Nicht, dass sich selber irgendwie beweihräuchern oder irgendwie Pläne, sondern ich glaube, es geht, natürlich ist es auch Positionierung, aber ich glaube, die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Ja, ich würde dir aus heutiger Sicht recht geben mit einer kleinen Ausnahme. Das ist, wenn du tief im Artist-Relationship Business bist, ja. Weil da glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man viel Socializing, Kontakt macht, ja. Und auch in der Zeit, als ich jetzt wirklich noch aktiver Produzent war im U-Bereich, also im Entertainment, im Showbereich, ja, habe ich natürlich mit vielen meiner damaligen ständigen Moderations Zusammenarbeitspartner, ja, habe ich natürlich auch viel Zeit privat verbracht oder bei Essen verbracht etc. Aber ich würde mal sagen, heute, was meinen Job betrifft, hat jeder das gleiche Verständnis, ja, ist eigentlich jeder froh, wenn er nicht zum Geschäftsessen muss abends, ja, und bespricht es mit einem sehr viel gezielter und schneller eine halbe Stunde lang vorher, ja. Und insofern sage ich, ich hätte auch vor 30 Jahren hätte ich keine Party ausgelassen und habe ich auch nicht, ja. Aber da gehörte es vielleicht auch dazu, auch Dinge, die ich heute vielleicht sogar ein bisschen anders machen würde. Aber aus meiner heutigen Sicht 100% d'accord.
Das ist ganz, ganz spannend. Es gibt auch den alten Spruch, willst du gelten, mach dich selten, glaube ich. Oder so.
Ich finde es spannend, ist natürlich, tut man sich etwas leichter, muss ich sagen, heute in der Position von als Geschäftsführer von du, von Benny J oder Gesellschafter, Geschäftsführer und ich als CEO und Gründer von Leonine, tue ich mir da leichter mal zu sagen, gut, das kann ich auch im Büro machen, da brauche ich da abends nicht hingehen. Ja. Das ist natürlich aus der Wahrnehmung dann auch für mich leichter zu sagen, gut, den kann ich auch morgen anrufen. Aber gibt schon natürlich eine Menge, die auch auf das Networking angewiesen sind. Und da kann ich es nachvollziehen, wobei man auch da, muss ich sagen, die Auswahl ist entscheidend, ja. Jede Store-Eröffnung bringt keinen neuen Job, ja.
Das stimmt. Store-Eröffnung. Ja, das ist richtig. Aber es gab auch es gab mal eine Begegnung, die wir hatten. Da war ich aber noch, da habe ich mal 9 live geführt und ich war, ich glaube, durch meine damalige Chefin Christiane zu sein, habe ich mal einen Termin mit dir gehabt und das erinnere ich noch, das muss Anfang der 2000er gewesen sein. Da hattest du lange Haare. Ich glaube, du bist mit Flipflops im Büro gewesen. Also nee, sehr, sehr, sehr cool.
Nicht. Oder eher Cowboystiefel.
Oder Cowboystiefel. Ja, aber irgend sowas. Aber irgendwas ist mir aufgefallen. Du hattest einen Hund dabei oder sogar. Ne? Ja. Du warst sehr. Ich glaube, das war wahrscheinlich noch eine andere Phase irgendwie. Ne?
Ja, also
Kirch war das, glaube ich. Kirchphase vielleicht.
Also ich habe ja in meinem Leben dann doch schon einige Phasen hinter mir. Aber muss sagen, das mit dem Rocker war ja nicht von irgendwoher. Also ich ich hätte viel dafür gegeben, in meinem Leben so Gitarre spielen zu können wie Jimmy Page oder Eric Clapton oder und dann hätte ich das Leben auch gelebt, wahrscheinlich damals. Und ich habe mich mit meinem bisschen Keyboard spielen und Klavier spielen, dann wusste ich sehr schnell, das reicht nicht, ja. Und aber ich war immer total begeisterter musikfanatischer Rocker und Funker, ja. Und entsprechend da, wenn ich gerade Lust hatte, ging halt die Haare weit über die Schultern und die Tattoos gehören bei mir dazu, und zwar schon lange, bevor es die Fußballer en vogue gemacht haben und nicht nur irgendwo ein kleines Bildchen, sondern dann musste schon breitflächig das alles angesetzt werden. Und das aus Überzeugung, also aus purer Überzeugung am Spaß an dieser Lebensphilosophie, ja, das zu haben. Und kann gut sein, dass wir uns da getroffen haben, als ich gerade meine zweite Aerosmith-Phase hatte.
Ich glaube ja, dann war's diese, irgendwas in dieser Richtung. Wie hat das, was mich nochmal interessieren würde, diese Phase Wetten, dass, ja, und diese Phase Sat.1. Du warst ja im Prinzip auf der Seite des Senders, ja. Damals gab es noch keine Streamer. Du kennst ja im Prinzip auch dann entsprechend beide Seiten, auch Sat.1 Programmgeschäftsführer. Wenn du jetzt mal die beiden Welten vergleichst, hilft dir das auch oder hat dir das später geholfen als Produzent? Und wie siehst du da Unterschiede in den beiden Bereichen, und wenn ja, wo siehst du die?
Die Unterschiede sind erheblich, und ich würde sagen, ich glaube, ich habe einen Riesenvorteil. Ich habe wirklich alles gemacht, ja. Ich habe Radio gemacht, moderiert mal, bis ich gemerkt habe, da lässt lieber die Finger von irgendwann. Dann, aber das war auch Moderation zum Beispiel. Nur ein Satz dazu, war bei mir nie, war bei mir nur musikmissionarisch gegeben. Also es war nie aus Selbstdarstellungsdrang, ja. Und ich wollte einfach die Welt davon überzeugen, dass, was weiß ich, Stevie Wonder, Inner Visions, die beste CD ist, und kann genau sagen, an welchem Punkt das der Fall ist. Oder, und das wollte ich den Leuten mitbringen. Und deswegen nie aus Selbstzweck moderiert, ja. Und dann irgendwann weggegangen und dann auf die Produzentenebene. Aber ganz klar gekommen, und dann hatte ich ja 4 Jahre sozusagen meines Lebens wirkliche Kernerarbeit, angefangen in der damals Musicbox, dann später Tele5-Redaktion, jeden Tag eine Live-Sendung gemacht mit 25, 26, 27 redaktionell bestückt, jeden Tag Gäste, obwohl die Sendung keiner kannte. Und dann hatte ich, du hast es ja erwähnt, den Grand Prix Eurovision de la Chanson, die nationale Vorausscheidung, 2-mal für die ARD mit Habe Kerkeling, einmal im Deutschen Theater, einmal im Friedrichstadtpalast, die erste Show, große Show nach der Maueröffnung produziert, und dann einmal den internationalen in Zagreb. Und aufgrund dieses Erfolgs war das ZDF auf mich aufmerksam geworden und hat mich als Wetten, dass Produzent verpflichtet, als freier Produzent. Also das,
du warst
war
der Einzige, ne?
Das war,
ich habe danach gehört, viele haben es ja danach auch mal versucht,
probiert,
und gewollt.
Ja, aber vor mir gab es den bekannten Holm Dressler, der in Thomas Entourage damals die Sendung produziert hatte. Und dann habe ich übernommen, und dann habe ich das aber auch 3 Jahre gemacht, 36 Sendungen, bevor ich Unterhaltungschef wurde. Also das war schon, und da war ich wirklich Floor-Producer, stand hinter der Kamera, habe jeden Gast gemacht, jeden Musik-Act, alles. Und insofern kenne ich die Seite, und dann die andere Seite natürlich, 2,5 Jahre Unterhaltungschef vom ZDF auf dem Lerchenberg, dann 6 Jahre Sat.1-Chef, ich glaube bis heute einer der längsten, und dann immer. Und das ist auch relativ wichtig, freiwillig gegangen, ja, woanders hingegangen, ja. Und wobei bei ProSieben Sat.1 muss ich sagen, war es so 3/4 freiwillig, weil Leo Kirch hatte mir versprochen, dass ich CEO von ProSieben Sat.1 Media AG wurde nach dem Merger, und dann las ich in der Zeitung, dass es Urs Rohner wird, dann war ich erstmal sauer und dann bin ich hin und habe gesagt, das machst du nicht mit mir, und dann gehe ich jetzt, und dann bin ich auch gegangen. Aber im Endeffekt immer aus vollem Spaß und Überzeugung beide Seiten kennen, und insofern kann ich mich heute hervorragend in die Sender versetzen, wenn ich bei einem Akquisegespräch über neue Produktionen bin, weil ich ja die Nöte, auch die budgetären Nöte oder Vorzüge aus einer anderen Zeit, in der es noch sehr viel mehr Geld gab, aber dann auch schon anders war, kenne. Und ich kenne natürlich die Produzentenseite aus dem FF.
Ja. Was ich so an unserem Job liebe, und ich glaube, wir haben einen ähnlichen Job dahingehend, dass wir beide ja unabhängige Firmen führen. Mhm. Wir beide sehr, sehr frei auch darin sind und auch von Anfang an waren, M&A-Deals zu machen, also Firmen zuzukaufen. Sehr frei darin sind natürlich auch, dass das Personal, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer auszusuchen, weiterzuentwickeln und ein richtiges Portfolio, ich nenne das immer Ökosystem, bei uns aufzubauen. Ihr seid ein bisschen anders positioniert als wir, also ein bisschen von der Schattierung, von der Positionierung, weil mehr Distribution, viel mehr Fiction, wir mehr klassisches Entertainment und so. Aber was ich auch manchmal Kolleginnen und Kollegen und auch Mitarbeiter manchmal sage, das ist natürlich ein unheimliches auch Geschenk für uns, aber auch für die Mitarbeiter, weil wir müssen nicht, jede Entscheidung irgendwie hier absegnen. Wir können Strategiewechsel vollziehen. Wir können das, was wir, ob es jetzt beim Abendessen ist, was wir nicht mehr so oft machen oder wir können Entscheidungen treffen, wir können ein Wort drauf geben. Wir müssen natürlich auch mit unseren Gesellschaften Rücksprache halten, das ist ganz klar, aber das können wir auf eine Art und Weise machen, dass wir sicher sind. Solange wir am Ruder sind, können wir die Strategie definieren und werden das tun. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk, gerade in dieser Zeit, wo so oft natürlich auch Strategiewechsel vollzogen werden, ohne die Geschäftsführer sozusagen 100% mit einzubeziehen. Das halte ich für ein ganz großes, eine ganz große Chance, und deshalb macht das ja auch so eine große, große Freude. Ich glaube, diese Unabhängigkeit, die Leonine hat und die wir bei der Banninger haben, das ist ein rares Gut in unserer Branche.
Es ist ein rares Gut. Du hast es alles sehr, sehr gut beschrieben. Da würde ich jetzt kaum was hinzufügen wollen. Es ist, würde ich sagen, im Falle der Leonine, bei dir wahrscheinlich ähnlich, ist es, glaube ich, nicht nur, sondern bin mir sicher, der Schlüssel zum Erfolg, weil wir eben wirklich denken können, frei denken können. Wir können denken bei Formaten, zu welchem Sender passt das am besten. Gut, dann musst du zwar manchmal ein bisschen ausgleichend wirken, wenn ein Sender dachte, das hättest du mir lieber gebracht und das ist jetzt beim anderen, weil man hat ja gute, hervorragende Kontakte wirklich zu allen. Ja, ich mag auch alle meine Partner wirklich extrem gerne und bilde mir ein, ich komme auch mit allen wirklich gut klar, aber der Punkt ist, es ist der Schlüssel zum Erfolg, weil genauso wie es mit Mitarbeitern, wie es mit wie es mit inhaltlichen Entscheidungen zu tun hat, du musst auf niemanden Rücksicht nehmen. Ja? Ja. Du kannst erstmal frei denken und sagen, ah, das würde Netflix, das wäre Amazon oder das wäre RTL oder das wäre ZDF oder ARD, und der Mitarbeiter, der Moderator, der Geschäftsführer passt da rein, da rein, da rein. Und das ist ein großes Geschenk. Das musst du dir allerdings auch verdienen. Du hast dir das sicherlich auch über viele Jahre verdient. Und ich würde heute nicht mehr so entspannt bei Leonine sitzen. Hätten wir, Gott sei Dank, früher sagte immer, ich glaube, Dieter Stolte war es zu mir, es müssen halt mehr Pfeile im schwarzen Ring sein als außerhalb der Scheibe. Ja. Und die Regel gilt immer noch, egal ob moderne Zeiten oder alte Zeiten, ja, die Trefferquote ist natürlich entscheidend und die musst du dir verdienen.
Total, das finde ich super spannend. Also wir messen ja immer unsere Hitrate, also auch der prozentuale Anteil unserer Produktionen über dem Senderschnitt des jeweiligen Senders. Das halten wir wichtig. Und was ich auch interessant finde, du sagst Partner. Viele, ich sag mal, Produzenten reden immer von Sendern und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unsere Kollegen auf der anderen Seite als Partner verstehen, ja. Und was ich auch spannend finde bei diesem guten alten, sag ich mal, Bild mit der Zielscheibe, was ich auch finde, ist, dass es nicht darauf ankommt, möglichst viele Pfeile zu werfen, sondern lieber weniger Pfeile zu werfen, aber die sehr gut zu platzieren. Das finde ich auch wichtig. Ich finde es nicht richtig, dass so dieses in Anführungszeichen alte Produzentendenken, was so heißt, ja, die haben so Klischees über Sender und über dies und jenes und fangen da an, katalogweise Dinge auszubreiten. Nee, ich glaube, es geht auch darum, dass wir unsere Kunden ein Stück weit verstehen, mit auf die Reise nehmen, aber auch eine gewisse Unabhängigkeit haben. Du hast es eben auch angesprochen, zu sagen, also wenn wir ein Produkt machen wollen, wenn wir wirklich dran glauben, dann setzen wir die richtigen Leute drauf oder die bringen es zu uns. Und dann kommt ein Moment, wo wir sagen, ja, wir machen das. Wir werden es machen. Wir werden investieren in das Projekt. Wir werden es vielleicht pilotieren, werden dies und werden das so lange zusammenschrauben, bis es so ein gutes Produkt ist, dass wir dann auch einen Partner finden werden und nicht wir fragen hier mal nach, fragen da mal nach, schüchtern und dann irgendwann haben wir es halt nicht verkauft. Das ist ehrlicherweise etwas, was glaube ich, genau wie bei euch auch, irgendwie nicht so oft vorkommt.
Ja, nee.
Zielsicherheit, oder?
Absolut. Treffsicherheit. Also ja. Ich meine, wir alle kennen noch die Tage, die Glückseligen, wo dann meistens große Firmen aus Holland mit riesigen Koffern gekommen sind, ja, wo 30 Folder drin waren, ja, die uns vorgelegt wurden. Das war aber auch gut, weil da gab es viele, viele Formate, die allgemeingültig waren. Die Zeiten haben sich da, glaube ich, schon geändert. Man muss etwas differenzieren. Also du musst heute, denke ich, im Bereich der fiktionalen Produktion deine Kunden sehr genau kennen. Ja, weil da bringt es überhaupt nichts, wenn du mit einem Bauchladen voller Ideen kommst. Da hast du ein, zwei Schüsse, die müssen treffsicher genau den Geschmack finden. Du hast dann meistens noch entweder Glück oder Pech, wenn dich in 3,5 Jahren Entwicklungszeit einer fiktionalen Serie nicht gleich einen Strategiewechsel eines Streamers wieder einholt und du dann einfach das falsche Produkt hast, wenn es fertig ist. Ja. Aber ich sag, die andere Seite ist schon so, da bin ich auch der Meinung, im Non-Fiktionalen, also im Entertainment- und Showbereich ist es genauso, wobei ich auch heute wieder stärker als früher dran glaube, dass es diesen Quick und Dirty Pitch in diesem Bereich gibt mit extrem zeitgeistigen Themen, ja, weil gerade im Doc-Bereich oder Doc-Follow-Bereich, also Dokumentar-Follow-Bereich oder in diesen kurzen True-Crime-Ideen, dann da ist es einfach, da liest du etwas in einer bekannten Tageszeitung oder hörst etwas und dann zählt Schnelligkeit und dann versteht, glaube ich, auch heute jeder, wenn du mit einem One-Pager kommst und sagst, pass auf. Und dann ist es der Trust, das Vertrauen auf die gute Execution.
Ja, genau.
Und die musst du dir täglich verdienen. Ja, also ich glaube, dass diese beiden Elemente das Entscheidende sind. Und das sind die Leute, mit denen wir arbeiten.
Ja.
Talent, Mitarbeiter, Firmen haben wir, glaube ich, alle genug. Jetzt geht es darum, dass die Leute, die wir haben, das richtig gut machen.
Ja, das finde ich auch ganz spannend, das Versprechen, was wir machen in die Execution. Ich glaube, es ist das eine, es ist das Format oder die Idee, Fiction, die Idee, das Format. Aber es ist natürlich dann, es ist der Cast vielleicht, den man auch schon mitbringt. Und dann natürlich am Ende ist es immer der Showrunner. Ja? Der es macht, der es exekutiert. Und wenn eins von diesen drei Dingen nicht wirklich stimmig ist, dann verstehe ich auch, dass ein Partner, ein Sender sagt, nee Leute, das ist es nicht. Aber wir versuchen das vorher so aufzustellen.
Wir haben ja eh, das weißt du ja auch, wir haben eh immer das Problem, dass wir ja meistens, sonst macht's ja auch keiner, am Anfang antreten mit der idealen Kombination. Kreation, Showrunner, Besetzung etc. Und auf dem Weg ergeben sich ja Stantepete wieder irgendwelche Probleme. Ja. Dann plötzlich harmoniert der Showrunner nicht mit dem Sender oder der Showrunner nicht mit dem Künstler oder der X nicht mit Y. Das heißt, du hast ja auf dem Weg zum fertigen Produkt so viele Unwägbarkeiten, die du eh bewältigen musst. Deshalb muss das Grundsetup immer möglichst erfolgsversprechend sein. Ja? In vielen Fällen ist es dann auch bis zum Ende, aber manchmal musst du eben auch Holprigkeiten überstehen.
Ja. Aber wir kommen natürlich auch zum Thema, was uns, glaube ich, beiden am Herzen liegt, weil wir uns natürlich auch austauschen, weil du hast gerade davon gesprochen, das gilt für euch wie für uns, dass wir natürlich immer versuchen, die besten Talente zu begeistern für unsere Firmen jeweils, ja. Und das ist ja auch in beiden Seiten gelungen. Aber das heißt natürlich auch, dass die Investments in diese Talente natürlich hoch sind. Und das sind ja nicht nur jetzt finanzielle Investments, sind ja auch Firmenbeteiligungen hier und da. Das sind eben Themen, Karrierewege. Und das sind ja auch Menschen, die nicht immer wie eine Maschine Tag und Nacht performen, sondern du musst ja auch in Zeiten, wo es mal nicht so gut läuft, die Treue halten. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir auch vielleicht auch nochmal als Entertainment-Häuser ein Stück weit auch für stehen und auch werben können, zu sagen, diese Investments, die wir in unsere Firmen, in die Menschen, die es machen, tätigen, die sind ja Langfrist-Investments, die aber auch bedeuten, und da kommen wir so ein bisschen vielleicht auch mal zu dem, was uns, glaube ich, beiden wichtig ist, das bedeutet aber auch natürlich, dass der Produzent, die Produzentin nicht nur Dienstleister ist, der irgendwas hinlegt und sagt, hier ist es, nehmt, macht damit, was immer ihr tut, was ihr immer ihr wollt, sondern wir sehen uns ein Stück weit natürlich auch, ja, als Architekten, die natürlich dann auch, wenn etwas mit viel Investment nach vorne gebracht ist, auch an den Rechten partizipieren wollen. Wie siehst du das oder wo steht ihr da, auch in unseren allgemeinen Überlegungen?
Du, das sind eigentlich, am Ende sind es jetzt zwei Themenkreise. Ich möchte nochmal zum ersten, dann komme ich zu den Rechten.
Ja.
Ja. Aber vielleicht nochmal zum ersten kommen. Auch da ist für mich wieder Partnerschaft.
Ja.
Mit den Sendern, Plattformen, Streamern, egal, you name it, sind alles unsere Partner. Und ich glaube, heute ist es mehr denn je so, alle Partner haben berechtigt in einem hochprofessionalisierten Markt extrem hohe Anforderungen an die jeweiligen Produktionsfirmen, Partner, also an euch oder an uns oder an Dritte. Es gibt ja genügend tolle Firmen im Markt. Und diese Anforderungen kannst du heute, sei es kreativ, sei es operativ, sei es, wenn du nur Legal-Bereich nimmst, ja, ein Vertrag mit Amazon ist heute wesentlich anspruchsvoller, ja, als das, was du über Jahre hinweg mit den Öffentlich-Rechtlichen als Standardvertrag gemacht hast. Ja. Ja. Und das muss sich ja auch in der Struktur reflektieren, in den Kosten reflektieren, in den Investments reflektieren. Und insofern funktioniert heute das Geschäft einfach anders als früher. Und insofern, wir treffen hohe Investments vorab, bevor wir mit einer Idee zum Sender gehen, um leistungsfähig zu sein dann danach. Ja. Also das ist das eine Kapitel, was einfach die Branche verändert hat. Was,
und hohe Investments, sorry, ich glaube, ja, weil das ja viele Branchenteilnehmer hören, ich glaube, das kann ich für beide Häuser sagen. Hohe Investments heißt halt irgendwie durchaus zweistellige Millionen-Dimensionen.
Ja. Das, ne? Betrifft, also, Software, ja, das betrifft operativ das Vorhalten von Ressourcen, um reagieren zu können. Das betrifft Talent.
Ja.
Und wir sind ja in einem hochprofessionalisierten Markt. Das heißt, die Partner, unsere Senderpartner, Plattformpartner wollen das beste Talent. Und was heißt das beste Talent? Das ist immer wahnsinnig teuer.
Und Second Best geht auch nicht. Und, das und muss auch klar sein. Second Best
geht nicht. Dann kommst nicht, du ja nicht weiter.
Ja, ja. Genau.
Und grundsätzlich sind wir ja auch in dem Markt, wir haben es vorher auch immer wieder diskutiert oder diskutieren wir täglich. Wir haben ja ein großes Problem, dass dieser Markt eigentlich ein sehr, ja, etablierter Markt ist. Mhm. Das heißt, du hast es mit vielen Leuten, und da meine ich jetzt gar nicht das top kreative Talent, das läuft auf einem anderen Planeten, ja. Aber du hast ja heute auch, wenn du Mitarbeiter oder Geschäftsführer oder so holst, die kommen ja aus einem sehr verwöhnten Markt, ja. Und ich denke mir oft, wenn ich mir so die ein oder andere, jetzt gar nicht bei uns, aber auch im Markt Produktionsfirma angucke, dann denke ich mir oft, um die Gehälter zu verdienen, die 5% Marge, die da übrig bleiben, wie sollen das gehen? Ja. Und das ist halt dieser Grad an Professionalisierung, den der Markt erreicht hat. Jetzt zum Thema Rechte, vielleicht noch kurz, weil also da bin ich eigentlich seitdem ich im öffentlich-rechtlichen System angefangen habe, immer wieder ein Kämpfer dafür, weil ich bin der festen Überzeugung, dass um diese Investments tätigen zu können, um überhaupt Finanzierungen bei der Bank sich holen zu können als Produzent, brauchst du natürlich einen Vermögenswert. Und den Vermögenswert kannst du nur als Produzent über Rechte, sei es Formatrechte, sei es Library-Rechte kreieren, finden, sonst gibt dir keine Bank mehr Geld oder du bist nur auf den nächsten reinen Auftragsproduktionsvertrag angewiesen, der dir aber keine Sicherheit deiner langfristigen Finanzierung gibt. Und insofern ist, glaube ich, eins der wichtigen Themen, was wir vor uns haben, ist im nächsten Jahr hoffentlich dann die Einführung der Investitionsverpflichtung, ja, inklusive Rechterückbehalt. Man muss diese Themen, die kann man so komplex machen in Deutschland, wir arbeiten ja im Moment an einem Dreiklang, ja. für uns als integrierte Firma mit Produktion im Filmbereich, im Serienbereich, im Entertainmentbereich und Distribution natürlich wichtig. Wir haben einmal das FFG, ja, was in der neuen Version kommt. Ich mache es jetzt nicht zu kompliziert. Dann arbeiten wir ja an einem für Deutschland wirklich notwendigen Tax Credit, um auch das internationale Talent an uns zu binden. Und man muss ja sagen, jeder Euro, der dann hier ausgegeben wird, kommt 5-mal zurück. Und das dritte ist eben die Investitionsverpflichtung, die besagt, dass die S-Wort Streamer-Dienste, egal ob nun privat oder öffentlich-rechtlich, ja, einen Teil ihres Umsatzes wieder in nationale Produktionen investieren. Das gepaart mit einem Rechte-Rückbehalt oder Rechte-Rückfall, dass nach einer Anzahl von Jahren, in Frankreich sind es 2 bis 3, in Deutschland sind es halt vielleicht dann 5, aber das müssen sie dann auch sein, wieder an den Produzent zurückfallen und das den Grundstock dann bildet, langfristig einen Mehrwert zu schaffen, auf dem man neue kreative Ideen und Leute verpflichten kann.
Ja, absolut. Das ist das ein super wichtiges Thema. Ich hatte es ja eben angesprochen, unsere Investments führen ja am Ende dazu, dass dann auch im Sinne unserer Kunden, im Sinne unserer Partner, dann auch immer wieder besseres regionales Produkt letztendlich auch irgendwie kommt. Und die Spirale kann nicht in die andere Richtung gehen, weil wenn wir dieses Talent halten wollen, weiter fördern wollen und entsprechend auch das, was wir kulturell hinbekommen, weiter fördern wollen, führt da gar keinen Weg daran vorbei. Wir haben da ein bisschen, glaube ich, es hat irgendwie angefangen damit, dass es auch so Klischee ist, die Produzenten, weiß ich nicht, sitzen irgendwie in Cannes auf ihren Yachten und zählen das Geld. Das ist ja, nicht ist mitnichten so. Ich weiß nicht, ob du Zeiten erlebt hast, wo das so war. Ich hab die nicht erlebt. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir jetzt, glaube ich, an so einer Zeitenwende sind, wo wir das ein Stück weit auch neu mit unseren Partnern diskutieren, auch im Sinne von allen, weil ich glaube, du hast es eben richtig gesagt. Das ist eine Zeit, wo sich Dinge auch ein Stück weit neu justieren und wo man partnerschaftlich sich das irgendwie austarieren muss. Ja, das ist ein Punkt.
Absolut.
Wenn man das mal in anderen Branchen sehen würde, also kein Mensch würde, also wenn wir jetzt gemeinsam oder auch als Wettbewerber jeweils eine Pharmafirma hätten und wir würden viel, 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 viel Geld an die Entwicklung von Medizin investieren, dann würde auch, glaube ich, das Letzte, was wir tun würden, wären unsere teuer investierten Rezepturen mit dem ersten Deal sofort irgendwie rauszugeben, weil dann wird das Investment einfach sich nicht lohnen und es würde einfach keinen Sinn mehr machen, Dinge zu kreieren. Und das ist etwas, was glaube ich, die Produzenten, auch manche Produzenten, finde ich auch, vielleicht auch in Auftragsnot oder so, sich von einem Auftrag zum nächsten hangelnd, manchmal auch natürlich vielleicht nicht eingehen können. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir da gemeinschaftlich einen vernünftigen Weg finden, weil es ist wichtig.
Ich sehe das aber auch. Also wenn man heute eine kleine Produktionsfirma hat, ist es natürlich schwer, sich irgendwo als Speerspitze rauszustellen und sagen, ich bin jetzt für das oder das oder das. Was uns gelungen ist, ist in Deutschland, glaube ich, mit der Produzentenallianz ein sehr gutes Instrument, ein sehr gutes Sammelbecken, sage ich jetzt mal, für die Interessen, für die produzentischen Interessen zu schaffen. Und da ist jede Stimme gleich, ja, egal ob von großen Firmen oder kleinen Firmen, das ist also sehr demokratisch, ja. Und ich glaube, mittlerweile über 20 Jahre her haben wir die gegründet, ja, und heute ist sie mit Björn Böning an der Spitze auch wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr gut besetzt und darüber dann seine Interessen wahrzunehmen ist, finde ich, absolut d'accord. Ja, tut ja jeder. Und das ist das geeignete Instrument im Moment für uns, auch unsere Interessen im Markt voranzubringen.
Ja. Bist du, wo wir gerade nochmal von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen haben, wie bist du, Fred, als Chef? Oder was ist dir am wichtigsten in einer mit deinen Mitarbeitern?
Ja, ich habe ja unterschiedliche Größenordnungen auch von Unternehmen schon so erlebt und natürlich ändert sich die Kommunikation dann natürlich auch mit der Größe der Unternehmen. Mhm. Und aber ich bin, sagen wir mal so, ist natürlich immer eine Eigenwahrnehmung und dann gibt es sicherlich auch die Fremdwahrnehmung, die mag in einigen Fällen auseinandergehen. Aber ich glaube, ich bin ein extrem offener Kommunikator. Ja, ich schätze sehr den kollegialen Führungsstil, bin allerdings auch sehr stark für eine klare, offene Ansprache von Dingen und Themen, weil ich glaube, dass in dem gesamten Bereich Führung ist, Dinge unklar zu lassen, nicht klare Anweisungen zu geben, klare Ziele zu formulieren, wo will man hin, was sind die Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen Mitarbeiters, verlängern nur den Prozess, ja, ja. Macht es schwieriger. Ja. Und das ist nicht jedermanns Sache, ja, das muss man ganz ehrlich sagen.
Gerade nicht in unserer Branche,
da wird viel geschwurbelt. Nee, gerade nicht, da wird ja viel weggeschwurbelt auch ja. gerne.
Auch bei Misserfolgen übrigens.
Ja, ne? Heute waren wir doch wieder gut, ja, so die klassische Aftershow-Party.
Der Zuschauer hat es nicht verstanden.
Genau. Wenn keiner irgendwann was Böses sagen genau. will, noch mit einem Bierchen in der Hand. Aber ich sage, das bringt einen ja am Ende nicht weiter und das ist natürlich nicht immer populär und das muss ich auch sagen, das ist für mich immer eins der größten Themen im Rahmen der Diskussion mit den Führungskräften. Das mache ich gar nicht bei Mitarbeitern, sondern einfach nur die klare Ansprache, die klaren Zielvorgaben, das klare Feedback. Ich stehe sehr auf Feedback-Kultur bei mir persönlich übrigens auch. Da bin ich niemandem böse, im Gegenteil. Nur das ist es, was dich weiterbringt. Ist auch jetzt nicht Manager-Latein, sondern ist wirklich meine feste Überzeugung. Ich muss mir sagen, ich tue mir heute schwer, seit Corona mit den Homeoffice-Regelungen, dann auch immer die Leute überhaupt zu erreichen. Ja, also das ist eins, finde ich, unserer großen Themen, auch gerade in unserer Kreativbranche, ja, die von Austausch und täglichem Miteinander lebt. Hier dann die Leute, ich glaube, ich kann sie ganz gut erreichen, wenn ich dann mal die Chance dazu habe.
Ja. Das ist ein super Thema, Fred, finde ich, und ich finde es auch ganz toll, dass, weil ich weiß ganz genau, also mit jedem CEO, den ich spreche, ob es jetzt bei Sendern ist, ehrlicherweise, die schlagen alle, also unisono, die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Dienstag ist ja Bürotag von allen, hoffentlich kommen auch, aber wenn ich am Mittwoch. Und wenn wir dann teilweise öffentlich sprechen, ja, dann sagen wir manchmal das Gegenteil. Ja. Mhm. Und ich finde, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir in der Kreativbranche, glaube ich, kurz davor stehen, nochmal ganz grundlegend uns nochmal neu zu balancieren.
Neu zu kalibrieren.
Ja, neu zu kalibrieren, weil es ist nicht richtig, dass man bei Kreativfirmen, auch bei unseren Senderpartnern, und ich glaube, da spreche ich für alle eigentlich, oder bei Streamern oder bei, egal, Agenturen und natürlich auch Produktionsfirmen, dass wir teilweise Situationen haben, bei den hart Arbeitenden, die auch aus dem Homeoffice, es gibt natürlich Sacharbeiten, die man machen kann, Juristen, was weiß ich, Sacharbeiten, Sachdings, aber von Führungskräften, die einen kreativen Prozess steuern wollen und müssen und dürfen, da erwarte ich schon, dass man immer in der Lage ist, sich irgendwie zu erreichen, zu spüren und auch, und das jetzt nicht eine Woche warten muss, bis dann mal wieder Bürotag ist. Das halte ich auch für eine schwierige Entwicklung. Ich glaube, da werden wir uns vielleicht irgendwann selber einen Zeitpunkt haben, wo wir das nochmal neu definieren. Ich habe Momente gehabt, wo ich mir überlegt habe, also ich habe das meinen Firmen freigestellt und es gibt ganz unterschiedliche Modelle in den Firmen und ich halte das auch für richtig, weil die Kultur unserer Firmen in der Banijay-Gruppe individuell von den entsprechenden Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern gestaltet werden sollen. Ich habe mir für die Firma, die ich selber führe, das heißt für die Gruppe, also die Holding und auch für Brainpool, durchaus teilweise andere Vorstellungen, die ich auch durchsetze. Aber es ist ein Thema. Ne? Es ist ein Thema für uns alle, oder?
Es ist ein Riesenthema. Ich glaube auch, dass wenn wir nicht agieren, wird es der Markt regulieren. Ja. Ich kenne gar nichts anderes als das Büro jeden Tag. Ja, das wird sich bei mir auch nicht mehr ändern. Ja, aber
bei mir auch nicht,
sagen wir mal, ich gehe auch gern ins Büro. Ja,
viele aber, Gemeinsamkeiten
das, zwischen mir oder das wissen Job, auch ja. alle meine ja. Mitarbeiter. Ja, aber ich sage, im Endeffekt geht's doch immer um Vorleben. Und, ja. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt für alle, die in der Situation sind, dass die Führungskräfte es vorleben, wie schön Büro sein kann und wie wichtig und notwendig der Austausch in unserem kreativen Job ist. Übrigens, ich habe nie, auch für mich, ich hatte mal, erinnere ich mich gerade dran, ich hatte 2 Jahre oder 1 Jahr Wetten, dass von zu Hause aus produziert, ja, also als Freier, weil ich da, das war so damals, da wollte ich mal kein Büro leisten, ja, und ich weiß nicht, wie oft ich vor dem Kühlschrank gestanden bin, um mir einen Joghurt zu nehmen. Das ist einfach was anderes, wenn du die Probleme mit dir alleine ausmachst, als wie wenn du mal kurz nebenan gehen kannst und sag mal, wie findest du das und wie hast du das? Das verändert den Workflow, das verändert die Qualität, und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und auch die Nachhaltigkeit und am Ende auch wiederum die Qualität der Branche. Und das wird sich, müssen wir sukzessive mit Augenmaß, du kannst es auch nicht von heute auf morgen zurückdrehen, mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Mitarbeiter müssen wir aber wirklich die Präsenz und den Austausch im Büro stärken, ist meine Meinung.
Ja, ist meine Meinung auch. Ja, Fred, super schöne, super spannende Themen. Ich könnte noch eine Stunde mit dir über unsere gemeinsamen Ideen, Firmen und so weiter sprechen. Das, ich möchte auch nochmal sagen, dass wir, ich glaube, das merkt man auch in diesem Talk, doch mehr Gemeinsamkeiten haben, als dass wir morgens aufwachen und oder auf den Punching Ball einhauen mit du mit dem Bild von mir und umgekehrt weil die Bunny Jai. Ich glaube, dass wir, das ist, also ich habe immer wirklich, muss ich sagen, dass ich die meine besten Wettbewerber immer am absolut meisten respektiere, weil ich mir auch immer Dinge auch anschaue und auch von Dingen lerne, und gerade auch im Austausch merkt man ja, dass man noch viele gemeinsame Themen hat, und der Markt ist groß, der Bewegtbildmarkt boomt, und natürlich sind wir hier und da, natürlich auch kämpfen wir um die Talente, um sie zu einem wie zur anderen Seite zu holen, aber das ist auf einem sehr zivilisierten, Markus, und glaube ich freundschaftlichen, sportlichen Niveau.
Absolut, ich glaube, dass das auch, das sind Zeiten, also ich hatte diesen, sagen wir mal, diesen Punching-Ball-Effekt das letzte Mal so für mich, als ich Sat.1-Geschäftsführer war. Das war in der Zeit, wo aber auch das Geschäft als Punching-Ball verstanden wurde. Ja, da galt es einfach, bist du die Nummer 1, die Nummer 2 oder die Nummer 3 im Werbemarkt. Mhm. Und da war, sagen wir mal, Helmut Thoma damals mein Gegenspieler. Mhm. Ja, und da ging es natürlich, da war ich auch 35, und dann habe ich das noch einen Tacken sportiver gesehen, sage ich es mal so. Aber ich glaube, die Zeiten sind total vorbei, weil sich die Märkte verändert haben. Ja. Wenn du in dem System groß wirst, was nur ARD und ZDF kannte und kein Privatsender, da hattest du nur 2 Möglichkeiten, irgendwie zu landen, und dann war es automatisch kompetitiver. So. Mhm. Heute hast du einen sehr breiten, großen Markt, und heute zählt's nur, wer hat die beste Idee, um durchzukommen, ja, und möglichst dann auch den Partner und die Partner, mit denen man es durchziehen kann, ja, weil die Produktionen sind heute fast alle komplex, ja, es gibt nichts mehr Einfaches, ja, und insofern hat sich das verändert. Also ich freue mich, wenn ich über andere höre, dass die endlich mal eine deutsche Serie durchgekriegt haben oder eine deutsche Produktion, weil ich sage, das ist für die ganze Branche gut, ja, wenn das nächste Format gut funktioniert hat, ja, es funktioniert eh so viel nicht. Dann freut mich am Ende immer der Erfolg, weil ich sage, das bringt dann die Branche wieder voran. Ja. Also ich kenne dieses Konkurrenzverhalten gar nicht. Ich sage dann für mich eher bloß, was haben die richtiger gemacht als wir, und was können wir daraus lernen?
Da kommen wir auch wieder zur Analyse, ne? Auch, dass man dann analysiert, das gucke ich mir auch immer an, was andere machen, weil man natürlich immer auch versucht, und das ist dann auch wieder sportlich, immer noch besser zu werden, Absolut. Und nicht zu glauben, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich versuche auch für mich selber immer noch besser zu werden. Und da komme ich auch zum Anfang nochmal zurück. Und nur bei den 40 Kilometern die Woche, das werde ich nicht mehr schaffen, glaube ich. Das schaffe ich nicht. Vielleicht zum Abschluss, lieber Fred, was sind so für dich noch so, sag ich mal, Ziele für die Leonine, für dich persönlich so, für die nächsten Jahre? Was ist etwas, was du dir wünschst einfach oder was du ansteuerst?
Du, also zunächst mal ist natürlich wahnsinnig wichtig. Ich habe da vor 6, 7 Jahren also mit Konzeption eine Reise angetreten. Da hatte ich meine Gesellschafter davon überzeugt, dass sie mir Geld in die Hand drücken, um dann mit ihnen gemeinsam ein großes Unternehmen aufzubauen. Ja, und zunächst mal ist mir da, das ist mir im Nachhinein auch bewusst geworden, dass es dann doch ein viel größeres Stück Verantwortung ja. ist, als was man im Macher-Modus dann, wenn du es machst, einfach tust, wenn du dann mal die Zeit hast, dich zurückzulehnen, dann wird dir das bewusst. Insofern ist mir erstmal wichtig, dass das Vertrauen, was in mich gesetzt wurde, und zwar sowohl von den Gesellschaftern als auch von den Mitarbeitern, muss ich wirklich sagen, auch rechtfertige und dass die Leonine einfach eine Firma ist, die eine tolle Zukunft hat. Das ist im Endeffekt das. Und ansonsten habe ich in erster Linie private Wünsche und da ist es, dass es meiner Frau und meinen Kindern gut geht, ja, und dass ich noch gesund bleibe, um die Kinder möglichst lang aufwachsen und groß werden und begleiten zu können, ja. Also das ist im Endeffekt, das sind die Wünsche. Ja, und ich freue mich heute auch noch auf ein neues Album von XY oder Z. Ja.
Also nein, das aber auch das eint uns zum ja. Abschluss, auch das natürlich die Gesundheit für die Kinder, für die Familie, aber auch natürlich diese Firma und das habe ich auch ein bisschen gelernt für mich, dass ich auch lerne ein Stück weit mehr auch das, was wir jeden Tag machen, auch dürfen, auch zu genießen, dass man auch mal hingeht und vielleicht auch ein Stück weit mehr, man rast so durch diese Reise, hast du sie eben genannt, durch diese Reise und die wir da so vor uns haben und hinter uns haben und auf die wir uns auch immer freuen auf den nächsten Tag, dass man auch immer irgendwie versucht, das ein Stück weit auch mal noch mehr zu genießen. Mhm. Was ich sehr genossen habe, lieber Fred, muss ich sagen, war dieses Gespräch. Hat echt Danke Spaß gemacht. Dir. Ich ja, fand auch so. echt spannend, dass wir uns, glaube ich, beide auch ein bisschen geöffnet haben und wie gesagt, Wettbewerb kann auch große sportive Freude machen. Mhm. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, Fred Kogel.
Danke dir und good luck für alle neuen Pitches.
Danke ebenso.
Danke.